Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Glück und Leid, Freude und Not. Manchmal liegt das im Leben ganz dicht beieinander. Und so begegnet es uns auch in den Psalmen, den Gebeten und Liedern der Bibel. Deshalb finde ich sie so heilsam für unsere Seelen. Nichts wird in den Psalmen beschönigt und alles, was uns im Leben begegnen mag, an Freude, aber auch an Not, das darf alles vor Gott beim Namen genannt werden. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Ausgabe von Durch die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind. 4 Psalmen werden uns diesmal beschäftigen, die uns mitnehmen zu den herrlichsten Höhen, aber auch in die finstersten Tiefen des Menschseins. Der Psalm 85 ist, wie der vorhergehende Psalm 84, ebenfalls ein Psalm der Nachkommen Korachs. Das erfahren wir aus Vers 1. Ein Psalm der Söhne Korach vorzusingen. Die Nachkommen Korachs gehörten zum israelitischen Stamm Levi und waren Torhüter an Gottes Heiligtum. Schon am mobilen Tempel der Stiftshütte versahen sie diese Aufgabe. Und als König Salomo den Tempel in Jerusalem errichten ließ, führten sie dieses Amt am Tempel fort. Aus den Chronikbüchern erfahren wir außerdem, dass Korachs Nachkommen auch als Sänger im Tempel aktiv waren. Manche Kritiker haben versucht, die Entstehung des Psalms 85 in die Zeit der Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft zu datieren, also in die Zeit Esras und Nehemias. Der Psalm selbst liefert dazu jedoch keinen konkreten Anhaltspunkt. Weshalb bibelkritische Ausleger dennoch diesen Versuch unternehmen, ist einfach der, dass sie nicht davon ausgehen wollen, dass es echte Prophetie auf künftige Ereignisse gibt. Also eine von Gott mitgeteilte Botschaft von Geschehnissen, die sich in der Zukunft ereignen werden. Wir haben es schon bei einigen anderen Psalmen beobachtet, dass sie prophetische Elemente enthalten. Nach meinem Verständnis richtet Psalm 85 den Blick in die Zukunft. Und Gott kennt die Zukunft ebenso wie die Vergangenheit. Nun achten Sie auf Vers 2. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Im Psalm selbst erfahren wir nicht ausdrücklich, auf welche konkreten Ereignisse sich der Autor, nach meinem Verständnis einer der Nachkommen Korachs, auf welche konkreten Ereignisse er sich bezieht. Die Schilderung passt meines Erachtens auf mehrere Ereignisse. Ich verstehe Psalm 85 so. Einer der Nachkommen Korachs schrieb den Psalm noch vor Gottes Gericht über Israel, das zur babylonischen Gefangenschaft führte. Dabei geht der Blick zunächst einmal in die Vergangenheit. Gott war schon früher seinem Volk im Land Israel gnädig gewesen. In den Versen 3 und 4 führt der Psalmist seinen Rückblick in die Vergangenheit weiter aus. Der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünde bedeckt hast, Selah, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Gottes Vergebung ist immer vollständig. Kehrt ein Einzelner oder ein Volk von ganzem Herzen um und bittet um Vergebung, gewährt Gott diese gerne. Das haben Menschen immer wieder mit Gott erlebt. Gott ist bereit, auch Ihnen, liebe Hörer, alles zu vergeben, was sich in Ihrem Leben an Schuld angesammelt haben mag. Sie dürfen sich dabei, wie der Schreiber des Psalms, auf die Erfahrungen der Vergangenheit berufen, die Menschen schon mit Gott gemacht haben. Nun folgt die direkte Bitte an Gott, Vers 5. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Heiland heißt hier wörtlich übersetzt Hilfe, Rettung, Heil oder auch Glück. So war es ursprünglich ja auch in unserer Sprache gemeint. Der Heiland war derjenige, der die Bevölkerung aus der Kriegsnot befreite. Er brachte einem Land Heil, indem er militärisch eingriff und die Feinde besiegte oder vertrieb. Gott ist derjenige, der sein Volk errettet, auch aus der Kriegsnot. Natürlich gilt das auch übertragen auf die grundlegendste Not, der jeder von uns ausgesetzt ist. Das ist unsere Trennung von Gott, in der jeder Mensch geboren wird. Und um diesen Zustand der Trennung von Gott zu überwinden und Menschen mit Gott zu versöhnen, also um Menschen zurückzubringen in die Gemeinschaft mit Gott, aus diesem Grund starb Jesus stellvertretend am Kreuz, und zwar für Sie und für mich. Deshalb wird Jesus im Neuen Testament als Retter bezeichnet, oder, um es mit dem alten Wort zu sagen, als Heiland. Denn durch seinen Tod nahm er Ihre und meine Trennung von Gott auf sich, damit wir wieder mit Gott Gemeinschaft haben können. Und wer darauf vertraut, der wird mit Gott versöhnt. Das meint die Bibel mit Glauben an Jesus. Die Katastrophe der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels im Jahr 587 vor Christus war so erschütternd für Israel, dass die folgenden Verse 6 und 7 aus meiner Sicht dem Entsetzen darüber passende Worte verleihen. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Gott hatte sein Volk über Jahrhunderte gewarnt, sich nicht von ihm abzuwenden und auf andere sogenannte Götter zu vertrauen. Doch immer wieder stießen die warnenden Worte der Propheten Gottes auf taube Ohren, bei den meisten zumindest. So erstaunt die Frage hier nicht: Willst du Gott uns nicht wiederherstellen, damit wir uns über dich freuen können? Auch unsere christlichen Gemeinden brauchen eine Erneuerung aus verschiedenen Gründen. Aber ein Grund ist, dass im Leben vieler Christen zu wenig Freude zu finden ist. Freude gehört zum Leben mit Gott dazu. Aber vielen Christen ist sie abhanden gekommen. Deshalb bete ich für unsere Gemeinden mit Psalm 85: Willst du uns denn nicht wieder beleben, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Ich komme zu Vers 8. Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Das ist eine Bitte, in die wir von ganzem Herzen mit einstimmen können. Gott verabscheut das Böse und wird es richten. Aber ebenso ist Gott gnädig und barmherzig. Von ganzem Herzen erbarmt er sich und vergibt gerne all denen, die sich mit dieser Bitte an ihn wenden. Und in Vers 9 heißt es: Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Die Elberfelder Bibel übersetzt hier wörtlicher: Hören will ich, was Gott, was der Herr, reden wird. Gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk und seinen Frommen. Doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Der Nachkomme Korachs, der diese Zeilen schrieb, ist gewiss: Gott wird sich seinem Volk wieder freundlich zuwenden und ihm Frieden bringen. Doch Gottes Volk soll nach Gottes Vergebung nicht einfach wieder zurückkehren in ihre frühere Torheit und anderen Göttern folgen. Das haben auch manche Christen noch nicht wirklich verstanden. Wir werden durch den Glauben an Jesus mit Gott versöhnt. Nur durch den Glauben daran, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz sühnte, damit wir mit Gott versöhnt werden. Das ist völlig richtig. Und das geschieht allein aus Glauben, ohne irgendwelche Taten unsererseits. Doch nachdem ein Mensch zum Glauben gekommen ist, empfängt er den Heiligen Geist. Und der will nun ein neues Leben in diesem Menschen beginnen. Und auf den Geist Gottes in uns gilt es nun zu hören und ihm zu folgen, anstatt einfach unser früheres Leben ohne Jesus fortzuführen. Denn das entspräche der Torheit, von der in diesem Vers die Rede ist. Dieser Aspekt wird im nächsten Vers fortgeführt. Hören Sie Vers 10. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Gottes Hilfe ist nah, so lesen wir es hier. Wie gut ist das? Doch diese Aussage wird noch genauer erläutert. Gottes Hilfe ist denen nah, die ihn fürchten. Es geht dabei nicht darum, vor Gott Angst zu haben. Vielmehr ist mit Fürchten eine Ehrfurcht vor Gott gemeint, die anerkennt, dass er der Herr ist. Wo Menschen auf Gott hören und mit ihm leben, beginnt etwas, das in Psalm 85 mit wunderbaren Worten beschrieben wird. Ich liebe diese überreiche, orientalische, bildhafte Sprache des Alten Testaments. Aber hören Sie selbst, Vers 11. Das Gute und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Gerechtigkeit und Friede küssen einander. Sie treten zusammen auf und vereinigen sich. In Gott gibt es diese Einheit von Gerechtigkeit und Frieden. Und das beginnt ansatzweise dort, wo Menschen mit Gott versöhnt und erneuert werden. In unserer Welt erleben wir oft das Gegenteil. Ein Grund, weshalb in unserer Welt kein Friede herrscht, ist, weil es nicht gerecht zugeht in dieser Welt. Es muss gerecht zugehen, bevor es Friede in der Welt geben kann. Und es geht nicht gerecht zu. Es geht nicht gerecht zu in meiner Nachbarschaft und auch sonst nirgendwo. Und möglicherweise geht auch in unserem eigenen Leben nicht alles mit rechten Dingen zu. Doch ohne Gerechtigkeit wird es keinen Frieden geben. Vollendet wird das erst, wenn Jesus wieder sichtbar erscheinen wird und Gottes Herrschaft aufrichtet. Dann wird das gelten. Gerechtigkeit und Frieden küssen einander. Psalm 85 schließt mit Vers 14. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird, dann wird das endgültig Realität. Bis dahin dürfen wir darauf hoffen und dort, wo es möglich ist, uns nach Kräften für Gerechtigkeit nach Gottes Maßstäben einsetzen. Der nächste Psalm, also Psalm 86, ist ein weiterer Psalm aus der Feder von König David. In manchen Psalmen, mit denen wir uns schon beschäftigt haben, sind uns verschiedene Bezeichnungen für Gott begegnet. Wir lasen von Elohim, damit wird Gott oft als der Schöpfer beschrieben. Der Name Jahwe spricht besonders von Gott als dem Retter. In Psalm 86 kommt eine weitere Bezeichnung für Gott vor, Adonai. Siebenmal spricht David mit diesem Namen von Gott. In der Luther-Übersetzung wird Adonai mit Herr wiedergegeben, aber in normalen Buchstaben. Dagegen gibt Herr, oft vollständig in Großbuchstaben geschrieben, den Gottesnamen Jahwe wieder. Mit diesem Namen hat sich Gott Mose vorgestellt, als dieser nach Gottes Namen fragte. Adonai bezeichnet Gott als unseren Retter und Erlöser. Adonai betont, dass Gott der eine ist, der eine heilige Gott, der in der Lage ist, uns gnädig zu begegnen. Psalm 86 ist ein Gebet. Das merken wir zum Beispiel in Vers 11. Er lautet, »Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.« Davids Bitte können wir uns anschließen. Und wir sind gut beraten, wenn wir das tun. Denn von Natur aus wissen wir nicht, wie wir so leben können, dass es auch gut ist. Gut für uns und unsere Mitmenschen. Wir wissen nicht von uns aus, was wahr ist. Das müssen wir lernen, von Gott selbst. Er teilt uns das gerne mit, in seinem Wort, in der Bibel. Unsere Herzen werden gesund, wenn wir vor allem dieses eine beherzigen. Gott gegenüber eine angemessene Haltung der Ehrfurcht einnehmen und uns von ihm sagen lassen, was wahr ist. Wie oft sind unsere Herzen geteilt, hin und her gerissen zwischen den unzähligen Möglichkeiten, was wir alles mit unserem Leben anfangen können. Ich denke, es gab selten eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, in der es derart viele Alternativen gab. Wie wohltuend und heilsam ist diese Bitte an Gott für unsere zerteilten Herzen. Erhalte mein Herz bei dem einen. Wörtlich heißt es hier sogar, einige mein Herz. Also mache aus meinem Herzen, das in unzählige Einzelteile zerfallen ist, wieder ein einziges, ein ungeteiltes, ein ganzes Herz. Richte unsere Herzen auf das eine Notwendige aus, nämlich in aller Ehrfurcht nach dir, Gott, zu fragen. Dann werden wir heil. Ich beobachte, dass sich viele Christen in unzähligen Nebensächlichkeiten verzetteln, aber die wichtigsten Angelegenheiten des Lebens bleiben oft liegen. Jemand hat einmal gesagt, das Problem liegt nicht darin, dass wir uns für etwas Gutes oder etwas Schlechtes entscheiden müssen. Nein, das Problem ist, dass wir uns zwischen etwas Gutem und etwas Gutem entscheiden müssen. Doch unser Leben ist begrenzt. Wir können nicht jeder Möglichkeit nachgehen, die sich in unserem Leben ergibt. Wir brauchen das, worum David hier bittet. Das ist ein Herz, das nicht mehr hin und her gerissen ist, sondern das sich ganz und ungeteilt dem einen notwendigen Ziel verschreibt. Nach Gott fragen und in Ehrfurcht vor ihm unser Leben gestalten. Dann wird sich manches von selbst als unwichtig herausstellen. Deshalb sind wir gut beraten, wenn wir uns regelmäßig Gottes Wort aussetzen. Das geschieht durch gute Predigten, einen guten Austausch mit anderen Christen über Gottes Wort und was das für unser Leben bedeutet, und auch durch eigenes Beschäftigen mit der Bibel. Dabei ist nicht die Menge das Wichtigste, sondern vielmehr die Regelmäßigkeit, damit wir am besten täglich abgleichen können, was aus Gottes Sicht für mein Leben wichtig und gut ist und was ich getrost links liegen lassen kann. So kann Gott uns seinen Weg zeigen, damit wir in Gottes Wahrheit leben und unser Herz wieder ein ganzes und ungeteiltes Herz wird. Und das wird uns gut tun, Ihnen und mir. Ich gehe nun weiter zu Psalm 87, und ich liebe ihn, diesen Psalm. Ich hoffe, ich kann Sie mit meiner Liebe zu ihm anstecken. Den 87. Psalm verstehe ich ebenfalls als einen prophetischen Psalm. Wie schon bei Psalm 85 stehen wir einem Psalmlied der Söhne Korach gegenüber. Doch geht meines Erachtens Ihr Blick nun noch viel weiter in die Zukunft. Ähnlich wie Jesaja oder Sacharja beschreiben sie im Psalm 87, wie sich Menschen aus der ganzen Welt dem Gott Israels, Jahwe, zuwenden werden. Dabei ist die Stadt Jerusalem der Ort, den Gott erwählt hat, um dort gegenwärtig zu sein. Die Stadt Jerusalem wird gerne auch Zion genannt, nach dem höchsten Berg in der Stadt. Mir kommt es so vor, als ob Gott den Namen Zion wie einen Kosenamen für die Stadt Jerusalem verwendet, so wie ein verliebter Ehemann seine Frau gerne mit einem zärtlichen Kosenamen anspricht. In Vers 1 heißt es, sie ist gegründet auf den heiligen Bergen. Sie, das ist die Stadt Jerusalem, die in Psalm 87 immer wieder nach dem Berg Zion benannt wird. Der Berg liegt im Osten der Stadt, in der sogenannten Davidstadt. Im Buch des Propheten Jesaja finden wir eine ganz ähnliche Zukunftsvision. Dort lesen wir in Kapitel 2, die Verse 2 und 3, es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Nationen werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Auch der Prophet Sacharja spricht von dieser Zukunft. Im Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 2, Verse 14 und 15 heißt es, »Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat.« Darum geht es nun auch in den kommenden Zeilen von Psalm 87. Aus den Versen 2 und 3 erfahren wir, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen in Jakob. Herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes, Sela. Gott, der Herr, er liebt Zion. Er hat sich diese Stadt erwählt, um dort unter seinem Volk Israel zu wohnen. Dabei geht es Gott weniger um den Ort an sich, sondern darum, dass er für sein erwähltes Volk Israel einen Ort haben wollte, an dem er ganz nahe bei seinem Volk sein kann, eben dort wohnen kann. So nahe will Gott uns Menschen kommen. Und die Zukunftsvision zeigt deutlich, von diesem Zentrum aus will Gott viele Menschen zu sich ziehen, damit sie seine Gegenwart erfahren können. Vor den Toren der Stadt Jerusalem wurde Jesus gekreuzigt. Das ist kein Zufall, denn nun gilt allen Menschen in allen Völkern der Erde, dort starb der eine, der keine Schuld hatte, für die Schuld der ganzen Welt. Die Trennung von Gott, in der jeder Mensch geboren wird, hat er überwunden. Die Rede ist von Jesus, der in Jerusalem starb, stellvertretend für Sie und mich. Er starb dort, damit wir durch seinen Tod mit Gott versöhnt werden können. Das geschah vor den Toren Jerusalems, weil Gott diesen Ort dazu bestimmt hatte. Von dort geht Gottes Heil aus in alle Welt. In Psalm 48 beschreiben es die Nachkommen Korachs so: Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Schön ragt empor der Berg Zion, daran sich freut die ganze Welt, der Gottesberg fern im Norden, die Stadt des großen Königs. Zurück zu Psalm 87, und zwar zu Vers 4. Ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen, auch die Philister und Tyrer samt den Äthiopiern. Die sind hier geboren. Ägypten repräsentiert die Großmacht im Süden. Dort war Gottes Volk in Gefangenschaft. Babylon steht für die Großmacht im Norden. Dorthin wurde Israel Jahrhunderte später verschleppt. Die Philister, das Küstenvolk westlich von Jerusalem, und Tyrus, die bedeutende Handelsmacht, werden genannt. Aus all diesen Völkern werden Menschen zu Gott finden. Das meinen meines Erachtens die Formulierungen, die mich kennen und die sind hier geboren. Die Zukunftsvisionen bei Jesaja und Sacharja zeigen, dass es Gott um Menschen aus allen Völkern geht. Deshalb stehen die hier genannten Völker, nach meinem Verständnis, stellvertretend für die vielen Völker in allen Himmelsrichtungen. Aufregend finde ich die Erwähnung des Landes Kusch, das wir heute als Äthiopien kennen. Als das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, über die Grenzen Israels hinaus in die Welt getragen wurde, war einer der ersten, der zum Glauben kam, von dem wir im Neuen Testament lesen, der Finanzminister aus Äthiopien. Und die Nachkommen Korachs sprachen Jahrhunderte vorher schon davon, dass aus diesem Land, aus Äthiopien, Menschen zum Glauben an den Gott Israels kommen werden. Hören Sie zum Abschluss die Verse 5 und 6. Doch von Zion wird man sagen, Mann für Mann ist darin geboren, und er selbst, der Höchste, erhält es. Der Herr spricht, wenn er aufschreibt, die Völker, die sind hier geboren. Selah. Menschen werden zum Glauben an Jesus kommen und damit den Gott finden, der sich einst Zion, die Stadt Jerusalem, erwählte. Jesus sprach davon, dass wir Menschen von Neuem geboren werden müssen, neu geschaffen durch den Heiligen Geist, den Menschen empfangen, wenn sie zum Glauben an Jesus kommen. Schon die Torhüter und Sänger aus der Sippe Korach wussten davon etwas, weil Gott es ihnen offenbarte. Denn das ist Gottes Ziel. Er will Menschen aus allen Völkern erretten, aus ihrer Gottesferne, damit sie in Gemeinschaft mit Gott leben können. Aus welcher Nation stammen Sie? Auch Sie gehören zu den geliebten und von Gott gesuchten Menschen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich finden lassen von dem Gott, der Sie so sehr lieb hat. Einen weiteren Psalm möchte ich Ihnen noch nahe bringen. Psalm 88. Auch er ist ein Psalm der Nachkommen Korachs. So lesen wir in Vers 1, ein Psalmlied der Söhne Korach, vorzusingen, zum Reigentanz im Wechsel, eine Unterweisung Hemans des Esrachiters. Psalm 88 ist ein tief trauriger Psalm. In Psalm 87 war alles herrlich, hier ist alles finster. Psalm 88 ist ein Klagelied. Ich finde, es ist das erschütterndste Wehklagen im Buch der Psalmen. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Der eine Hoffnungsschimmer in diesem Psalm ist, dass Gott mein Heiland ist. Das meint Jahwe, der Gott, der sich Mose vorstellte. Er ist der Gott meines Heils. Daran hält sich der Beter des Psalms fest. Die kommende Schilderung der Todesnot des Beters erinnert mich an Hiob oder an Jeremia, die beide unsägliches Leid ertrugen. Und das, obwohl oder gerade weil sie sich zu Gott hielten. Doch in dem tiefen Leid und in dem niederschmetternden Elend, das der Psalmbeter erlebt, bleibt dieser eine Hoffnungsschimmer. Gott ist immer noch der, der mein Heil will. Das ist das Thema des Psalms 88. In Vers 16 ruft der elende und verzagte Mensch, ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dieser Mensch befindet sich in einer furchtbaren Lage. Elend, Tod, Schrecken, Verzweiflung und Finsternis. Und auch in den letzten Versen, das sind die Verse 17 bis 19, auch dort spricht der Beter, dein Grimm geht über mich, deine Schrecken vernichten mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet und meine Verwandten hältst du fern von mir. Wörtlich heißt es im letzten Vers, Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet, mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis. Andere Klagepsalmen beginnen mit der Schilderung schweren Leids, aber enden mit der Freude über Gottes Hilfe und Rettung aus der Not. Ganz anders jedoch hier. Dieser Psalm endet mit dem Wort Finsternis. Ich bin froh, dass wir diesen Psalm auch in der Bibel finden, denn so kann es uns ergehen im wirklichen Leben. Manches Leid ist so groß, dass wir am Ende unserer Klage eben doch nur die Finsternis sehen, auch wenn wir wissen, was der Beter in Psalm 88 auch am Anfang bekannte: Herr Gott meines Heils. Der Bibelausleger Hengstenberg schrieb dazu: Am Ende ist die Dunkelheit am undurchdringlichsten, so wie es am Morgen ist, unmittelbar bevor die Sonne aufgeht. Herr Gott meines Heils, das bekennen die Nachkommen Korachs in Psalm 88. Und auch sie dürfen sich dessen gewiss sein. Auch wenn die Not groß ist und die Finsternis undurchdringlich erscheinen mag, der Gott, der in seinem Sohn Jesus Christus als Mensch zu uns in diese Welt kam, er weiß darum. Und sie dürfen sich getrost an ihn halten. Gott behüte sie.